Und Basra gibt es viele Gemeinden, viele Christen, Gemeinschaften wie wir sind, größere Gemeinschaften, wie auch immer. Such dir da Geschwister, Menschen, die Jesus kennen und die den Weg in der Zeit da in Mombasa mit dir gehen.
Ich weiß.
Gibt eine ganze Menge da, ja. Dann Gottes Segen für deine Zeit. Gut, okay. Die Tür ist offen, herzlich willkommen dann. Ja, das ist schön, dass wir in den ganzen Jahren immer wieder Geschwister auch aussenden für einen bestimmten Auftrag, für eine bestimmte Wegführung. Afrika ist ja eine gebuchte Adresse. Wir haben vor 5, 6 Jahren den Silas ausgesandt und seitdem ist da viel passiert, viel gewachsen. Gott hat ihm viel anvertraut und das ist, freut mich sehr, dass aus unserer Gemeinde auch immer wieder Geschwister für eine Zeit dahin gehen, als Volontäre, neues Erleben, neues Lernen. Und ich denke, das, was an Beziehung zu Jesus da ist, wenn du wiederkommst, wirst du merken, das ist noch fester, noch tiefer, noch intensiver geworden. Ja, im Rahmen des Erntedankgottesdienstes letzten Sonntag in Merzig, da hat jemand einen Liedtext vorgelesen, bekanntes Lied. Ist nicht so die Liederart, die ich so persönlich favorisiere, die mir so Lieder sind, die ich so im Bewusstsein habe, aber als er diesen Text vorgelesen hat, hat es mich wirklich ganz intensiv berührt. Nicht so im Sinne von Kopferkenntnis, sondern einfach irgendwie das Herz weit gemacht. Der Gottesdienst hatte gleich für mich nach diesem Text eine andere Dimension. Es war viel mehr Licht, viel mehr Weite, viel mehr Lebendigkeit da. Ich lese euch auch mal diesen Liedtext. Peter Strauch hat das geschrieben, dieses Lied. Da heißt es: Herr, ich sehe deine Welt, das weite Himmelszelt, die Wunder deiner Schöpfung. Alles, das hast du gemacht, den Tag und auch die Nacht. Ich danke dir dafür. Kleinstes Wesen in der Welt, das große Sternzelt hältst du in deiner Hand. Darum bete ich dich an, weil ich nicht schweigen kann. Die Freude füllt mein Singen. Staunend habe ich erkannt, ich bin in deiner Hand und du lässt mich nicht los. Da sind Worte drin, die mich sofort an etwas erinnert haben, habe ich vor einiger Zeit auch in einer Predigt hier erwähnt. Ich bin in deiner Hand und du lässt mich nicht los. Und damals habe ich gesagt, das Wort, das da steht, es ging um Offenbarung damals, für gehalten sein, für in seine Hand sein, das beschreibt nicht nur so eine Existenz, so locker, sondern ein umschlossen sein, ganz in Gottes Hand zu sein. Das wurde in mir wieder ganz deutlich und andere Aussagen, die da drin stehen, haben mir so einen inneren Anschluss gegeben und irgendwie war auf einmal, ohne dass ich einen bewussten Schritt tun musste, Anbetung da. Und mir war das ein Anliegen, in den Liedern, in der Verkündigung, Gott zu ehren, ihn zu loben. So ein geistliches Lied, aufgeschrieben, erinnert an Gottes Erfahrungen, die der gemacht hat, der es geschrieben hat. Oder manchmal wird es auch für uns die Sprache, mit der wir eine Erfahrung zum Ausdruck bringen. Erfahrung gemacht, nachgedacht, in Form gebracht, dieses Lied. Und das hat den Charakter eines Denkmals für Gott. Auch wie die Psalmen. Die Psalmen sind so viele Meilensteine in der Geschichte, ganz oft vom David, wo er das zusammenfasst, was er mit Gott erlebt hat. Und mit diesen Psalmen schafft er da ein, wir könnten auch sagen, ein bleibendes Zeugnis. Wir können auch sagen, ein Denkmal. Wir können auch sagen, er richtet einen Altar auf mit diesem Lied. Man liest die Psalmen, man liest manche biblischen Berichte, die Gott ein Denkmal bauen, man liest sie und erinnert sich, begegnet Gott auf neue Weise. Ja, ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen, beziehungsweise ein Stück vorlesen, die der Jürgen Werth in einem seiner Bücher schreibt. Ihr kennt ihn, war lange Zeit beim ERF der Chef, Evangeliumsrundfunk der Chef. Und das hier hat sogar einen Zusammenhang mit einem wichtigen Ereignis, das wir am vorletzten Samstag gefeiert haben. Tag der Deutschen Einheit. Der Feiertag setzte dem Ereignis, das wir als Volk erfahren haben, ein Denkmal. Er erzählt, also ich lese es, der junge Kellner im indischen Mumbai war geradezu aus dem Häuschen, als er gehört hatte, dass wir aus Deutschland kommen. Du könntest das jetzt besser sagen, weil Mike war schon oft in Mumbai. From Germany, prustete er in seinem unnachahmlichen Indisch-Englisch. Und dann sprudelte es nur so aus ihm heraus, dass wir ein beneidenswertes Land wären, weil wir das Wunder der Wiedervereinigung erlebt hätten. Und dass bei uns bestimmt alle Menschen jeden Tag auf der Straße tanzen würden vor Begeisterung. Und dann sagte er weiter, dieser Kellner, wenn ich einmal Großvater bin, werde ich meinen Enkeln erzählen, dass ich das erlebt habe, dieses unglaubliche Wunder. Ihr seid das glücklichste Volk der Welt. Ich nehme an, dass der Jürgen Werden uns keine Steuer erzählt, wenn er das so wiedergibt. So hat er das erlebt. Meine Reisegefährten und ich, schreibt er dann weiter, haben wohl ein bisschen betreten zu Boden geguckt. Wir schrieben das Jahr 1996 und die Euphorie über die Vereinigung der beiden Deutschlands war längst davongeflattert wie ein Schwarm Zugvögel auf der Durchreise. Wessis und Ossis hatten sich nur kurz in den Arm gelegen, inzwischen waren viele wieder auf Distanz gegangen und machten Witze über die Möglichkeit, eine neue Mauer aufzubauen. Verwundert fragten sich viele, warum sie die Wiedervereinigung einmal für ein Wunder gehalten hätten. Nein, ich glaube nicht, schreibt er dann noch, dass unser Kellner uns mit diesen Freundlichkeiten nur deshalb überschüttet hat, weil er auf ein üppiges Trinkgeld spekuliert hat. Denn seine dunklen asiatischen Augen funkelten, als er in unsere trüben europäischen blickte. So Jürgen Werthne. Als er in der Küche verschwunden war, raunten wir einander ein bisschen betroffen zu. Er hat ja eigentlich recht. Blöd, dass wir das so schnell vergessen haben. Noch blöder, dass uns ein indischer Kellner daran erinnern muss. Nichts ist vergesslicher als Dankbarkeit. So heißt es in einem Stück von Friedrich Schiller, Don Carlos. Nichts ist vergesslicher als Dankbarkeit. Wir können alle ein unterschiedlich intensives Lied dazu singen, was es mit Vergesslichkeit auf sich hat. Also ich habe mich lange gerühmt, dass ich die Sachen alle sortiert habe in meinem Kopf und ich vieles nicht vergesse, sondern lange habe ich keinen Terminplaner gebraucht, obwohl der immer voll war in meinem Kopf und alles Mögliche. Und irgendwann musste ich gestehen, als ich bei jemandem saß, wo ich dachte, ich hätte einen Termin bei dem und einen Anruf kriegte von dem, mit dem ich den Termin hatte, dass das nicht mehr so funktioniert. Und heute muss ich sagen, ich habe Dimensionen von Vergesslichkeit in meinem Leben entdeckt im letzten Jahr, dass es Dinge gibt, wo mir andere Leute, Familie oder Freunde, Gemeinde sagen, da haben wir darüber gesprochen und das haben wir dann so geklärt, dass ich mich überhaupt nicht mehr daran erinnern kann. Nicht nur, was wir gesagt haben, was wir beschlossen haben, was wir geklärt haben, was ich zu tun hatte, sondern ich kann mich noch niemals an die Situation erinnern. Vollkommen gelöscht. Ich guck und such und such und such und finde nichts mehr. Bis jetzt habe ich das alles auf die Medikamente geschoben. Wir werden sehen, ich bin jetzt im Moment im Entzug, was dann ist, wenn ich die Medikamente nicht mehr nehme. Auch nach einer gewissen Zeit. Was da wieder funktioniert, ich weiß es nicht. Und was macht man, wenn man das entdeckt, dass Vergesslichkeit sich immer mehr breit macht, das haben manche schon miterlebt. Wenn mir einer was sagt heute, was ich tun soll oder mich an etwas erinnert oder mich nach etwas fragt, dann strebe ich sehr schnell in mein Büro, um mir das aufzuschreiben. Und ich arbeite dann, auch wenn ich dann in meinem Büro bin, oft viele, viele Zettel ab. Und manchmal stehen Dinge dreimal drauf, weil ich das schon vergessen habe, dass ich das aufgeschrieben habe und nicht sofort wahrnehme. Und arbeite diese Zettel ab, nebst manchem anderen, was klar ist, Vorbereitungen, Veranstaltungen oder so, aber so, was so zu erledigen ist, was so angefragt ist, was so angestoßen ist. Da helfe ich mir, indem ich das einfach ganz praktisch mache und Zettel anhefte. Nichts ist vergesslicher, und da kommt jetzt das ins Blick, worum es geht, als Dankbarkeit. Und fast nichts ist eine so oft gebrauchte Erklärung für unerledigte oder versprochene oder zugesagte Dinge als die Aussage, oh, habe ich leider vergessen. Brauchen wir Mittel gegen die Vergesslichkeit? Da kann ich sagen, ja. Das kann ich ganz gut ausgleichen, ne? Indem man einfach ein Stück Zettel schreibt und das eingesteht, ich muss das notieren, ich brauche da eine Erinnerungsstütze, ich brauche da einen Anstoß zur Erinnerung. Wie ist das mit der Dankbarkeit? Mit der Dankbarkeit Gott gegenüber? Ist das auch dem so unterworfen, dieser Vergesslichkeit? Und scheinbar ja. Weil Gott verschiedene Anstöße in seinem Wort uns gibt, die uns zeigen, wir dürfen da an dieser Stelle ganz legitim Hilfsmittel einsetzen. Ich lese uns einen Text aus dem 1. Mose, aus dem 12. Kapitel, die Verse 4 bis 8. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. So nahm Abraham Sarai, seine Frau, und Lot, seinen Bruderssohn, mit all ihrer Habe, die sie gewonnen hatten, und die Leute, die sie erworben hatten, in Haran und zogen aus, um ins Land Kanaan zu reisen. Und sie kamen in das Land, und Abraham durchzog das Land bis an die Städte bei Sichem, bis zur Eiche More. Es wohnten aber zu der Zeit Kanaaniter im Lande. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Und daraufhin baute Abraham dort einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. Danach brach er von dort auf ins Gebirge östlich der Stadt Bethel und schlug sein Zelt auf, sodass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte und baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Da gibt es etliches zu sagen, aber jetzt in dem Zusammenhang der Gedanken, die für heute wichtig sind. Orte, besondere Erfahrungen werden zu Stätten der Erinnerung und Vergewisserung. Er baut dort einen Altar, wo der Herr zu ihm geredet hat. Ein paar Absätze später erzählt die Bibel, 1. Mose 13, 1 bis 4, so zog Abraham herauf aus Ägypten mit seiner Frau, mit allem, was er hatte, und Lot auch mit ihm ins Südland. Abraham aber war sehr reich an Vieh, Silber und Gold, und er zog immer weiter vom Südland bis nach Bethel an die Städte, wo er zuerst sein Zelt aufgeschlagen hatte, zwischen Bethel und Ai, eben an dem Ort, wo er früher den Altar errichtet hatte, dort rief er den Namen des Herrn an. Diese gute Tradition, einen Altar aufzurichten, die hielt sich jahrhundertelang. Da kommen wir gleich aber noch drauf, wenn wir die Geschichte ein bisschen nochmal ins Blickfeld bringen. Diese gute Tradition, einen Altar zu bauen, wie sah so ein Altar aus? Ich kann euch das sagen, in dem Zusammenhang wird uns das beschrieben, nicht nur an dieser Stelle, sondern an vielen Stellen. Es wurden Steine gesammelt, zu einem Steinhaufen aufgeschichtet. Wenn man auf der Reise war, wenn man mobil war, wenn man Zeit hatte, an einem festen Ort verblieb, konnte es sein, dass man einen Stein behauen hat, ihm eine bestimmte Form gegeben hat. Aber bleiben wir ruhig bei dem, es war ein simpler Steinhaufen. Oder man hat einen besonders großen Stein genommen und ihn in irgendeiner Weise aufgerichtet. Mehr nicht. Steinhaufen. Ein Steinhaufen an einem Ort besondere Erfahrungen aufgeschichtet. Keine vergoldenen Tische, diese Altäre, diese Denkmäler, sondern banale Gedankenanstöße, verfügbare Mittel, die zur Erinnerung helfen sollen. profane, gewöhnliche Steine. Ich denke, das kann uns schon Mut machen, wie die Dinge aussehen, die wir als Denkmäler, auch als Erinnerungshilfe für uns persönlich gebrauchen. Diese gute Tradition, hatte ich gerade schon gesagt, hielt sie viele Jahrhunderte lang. Auch Samuel praktizierte sie. Das steht in 1. Samuel 7, 11 bis 12. Damit wäre dann die Auswahl schon auch erstmal zu Ende, weil es ganz, ganz viel dazu gibt. Aber ich lese den Text auch noch. Da zogen die Männer Israels aus von Mizpa und jagten den Philistern nach und schlugen sie bis unterhalb von Betka. Da nahm Samuel einen Stein und stellte ihn auf zwischen Mizpa und Schen und nannte ihn Eben-Eser und sprach, bis hierher hat uns der Herr geholfen. Diesmal eine andere Variation, keine Steinsammlung zu einem Haufen aufgeschichtet, sondern ein Stein aufgerichtet und mit einem Ereignis verknüpft, mit einer Erfahrung von Gott verknüpft, als Zeichen, als Erinnerung, als Denkmal dran, was du da schon erlebt hast. Man kann natürlich sagen, es hat auch andere Funktionen gehabt, wenn man in so einer kargen Landschaft unterwegs ist, kein Navi hatte an seinem Kamel oder seinem Esel, sondern sich anders orientieren musste, dann gab es so verschiedene Dinge. Hinter der Eiche, dabei so und so, rechts ab. Und dann ungefähr noch einen halben Tag weiter. Dann kommst du an den und den Punkt. Oder diese Steinhaufen oder diese aufgerichteten Steine, da, und vielleicht wussten die Leute das mittlerweile, einige bestimmt, da, wo Samuel damals Gott erlebt hatte, da hinter diesem Stein, nicht mehr weit, da bist du da, wo du hin willst. Orientierungspunkte. Aber für die Menschen, die sie aufgerichtet haben, mehr. Viel mehr. Anstoß zur Erinnerung an die Erfahrung, die die Menschen mit Gott gemacht haben. Vom englischen China-Missionar Hudson Taylor, der hat bis 1905 gelebt, erzählte man, er habe in jeder neuen Unterkunft zwei Schilder auf den Kaminsims gestellt. Also ich denke, der hatte nicht überall einen Kaminsims, aber irgendwo aufgestellt. Und auf dem einen hatte eben dieses Eben-Ezer gestanden. Bis hierher hat der Herr geholfen. Der Blick auf die Erfahrung mit Gott. Und er hatte dann noch einen zweiten, auf dem stand Yahweh Jireh. Manche sagen, das heißt, Gott ist mein Versorger. Es heißt eigentlich, Gott sieht. Oder anders, bis hierher hat er geholfen und er wird auch künftig helfen. Er sieht mein Leben. Es ist vor seinen Augen. Und der zweite Teil, Yahweh Jireh, bezieht sich auch wieder auf eine Geschichte aus dem ersten Buch Mose. Abrahams Magd, Hagar, die hatte von Abraham einen Sohn bekommen und kurz darauf musste sie fliehen, weil Sarah, Abrahams Frau, Ehefrau, nicht wirklich zurechtkam mit dieser eigenartigen Familienkonstellation. Und das, obwohl sie selbst ihren Mann dazu geraten hatte, mit Hagar zu schlafen, um Gottes Verheißung auf die Sprünge zu helfen. Hagar, Abrahams Magd, hatte eine Begegnung mit Gott. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, Yahweh Jireh. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und sie sprach, gewiss habe ich hier hinter dem Herr gesehen, der mich angesehen hat. Wieder eine Erfahrung mit Gott. Wieder eine tiefe Erfahrung und der hat sie einen Namen gegeben, dieser Erfahrung. Hudson Taylors Altar, sein Denkmal, zwei Schilder, ich darf das so banalisiert sagen, auf dem Kaminsims. Er wollte sich auf diese Weise ständig selbst an die Wunder der Vergangenheit erinnern. Gott war immer da gewesen, er hatte immer geholfen und der Blick geht nach vorne, er würde auch künftig da sein. Denn er sieht und er kann helfen, heute wie damals. Paar einfache Beispiele. Das, was der Abraham gemacht hat, das, was der Samuel gemacht hat, das, was der Hudson Taylor gemacht hat. Wir brauchen jetzt keine Beweise führen, aber wir sehen, sie haben etwas getan, und ich will das mal so sagen, gegen die so selbstverständliche, so starke Vergesslichkeit, der wir manchmal unterworfen sind. Was machen wir dagegen? Und ist es nicht so, dass wir das auf der anderen Seite auch wollen? Wir möchten eigentlich die Erfahrung mit Gott präsent haben. Wir möchten sie in unserem Leben erinnern, weil sie uns erfrischen, weil sie uns ermutigen, weil sie uns stärken, weil sie uns eine Klarheit wiedergeben im Umgang mit den Herausforderungen, die vielleicht gerade aktuell da sind. Von Luther wissen wir, er hatte über seinen Türsims, seine Frau hatte ihm das machen lassen, einmeißeln lassen, wo er rausgeht und wo er reingeht, vivit. Das heißt, er lebt, er, Christus lebt. Wenn er rausgehst, er lebt. Du gehst in diese Welt. Mit wem? Mit dem, der lebt. Und wenn du nach Hause kommst und guckst da oben hin, und die Türeingänge waren, glaube ich, kleiner damals noch nicht so für die 2-Meter-Leute ausgerichtet, wenn man so Gebäude sieht, wo die Menschen früher wohnten. Man kommt rein, man kommt nach Hause, und das Erste, was einen anspricht, das Erste, was erinnert wird, er lebt. Dein Herr lebt. Das macht doch was mit uns. Das versetzt uns doch in eine andere Wirklichkeit, in eine andere Möglichkeit, in eine andere Lebenssphäre. Und wie gesagt, wir haben oft so Hilfsmittel im ganz normalen Leben, um uns zu erinnern. Und wir sehen, diese Menschen, die ich genannt habe, haben da auch ganz praktische Möglichkeiten genutzt. Ganz praktische Möglichkeiten. Meine erste Bibel, das war die Lutherbibel. Altes Testament war 1964 revidiert, Neues Testament 1956. So. Also damals ganz aktuell. Ich bekam sie 1973. Und ich habe jetzt mittlerweile schon die, ich weiß nicht, wie vielte Bibel, die ich so in der Regel alltäglich benutze. Aber bei mir fallen die immer nach einer Zeit auseinander, aber ich habe sie verwahrt. Da sind so viele Dinge hinten eingetragen auf den freien Seiten, die man hat, und vorne reingeschrieben. Verheißungen in irgendeine Situation. Und hinten habe ich das so gemacht, da habe ich, ich will das jetzt mal so sagen, auf den leeren Seiten Denkmäler notiert. Dazu hatten mir ältere Christen geraten. Die haben gesagt, schreib auf, was du mit Gott erlebt hast, damit du dich erinnern kannst, wenn du gerade so gar nichts erlebst. So nicht irgendwo was vor Augen hast, wo Gottes Größe, Gottes Liebe, Gottes Möglichkeiten dir so sichtbar sind. Schreib auf. Und wer mich kennt, weiß, wenn ich schreibe, es wird auch ein bisschen länger. Wenn ich rede, wird es auch ein bisschen länger. Da hätten die Seiten nicht ausgereicht dazu. Deswegen habe ich damals nur die Zahl hingeschrieben, also Datum und 2-3 Stichworte bei den meisten Sachen. Ich finde heute dort noch, wenn ich die mal greife, viele Datumsangaben mit jeweils einem Stichwort. Ich bin ein ehrlicher Mensch. Bei einigen weiß ich natürlich nicht mehr in allen Details, welche Erfahrung dahinter steckt. Und ich bin noch ehrlicher, manche dieser Stichwörter, die so knapp gefasst sind, die erschließen mir nicht mehr, was da gewesen ist. Ich kann mich da auch nicht dran erinnern. Aber in der Masse der Dinge, die da mit Stichwort nur zur Erinnerung aufgeschrieben sind, wird sofort lebendig, was vor 39,5 Jahren gewesen ist, fast 40 Jahren oder länger. Und wir haben so viel erlebt. Und wir erinnern es, weil wir uns jetzt als Ehepaar in unserer Ehe, in unserem Familienleben, das immer wieder auch mal erzählen und uns gegenseitig mal erinnern. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, ist auch schon blass geworden, manches. Wir haben uns immer wieder mal vorgenommen, wir schaffen uns ein Buch an, wo wir alles reinschreiben. Nicht nur die lustigen Sprüche, die unsere Kinder machen, so, sondern das, was wir mit Gott erlebt haben. Haben wir nie geschafft. Ich kann bis heute sehen, das muss ich trotzdem sagen, wie oft und wie nachhaltig Gott innerhalb weniger Monate in meinem Leben hineingesprochen hatte und gehandelt hat. Der erste Eintrag ist von August 1973. Und bis zum Sommer 1974 sind es, 40 Einträge. Auch mein persönliches Turmerlebnis ist dabei, was ein bisschen an Martin Luther erinnern sollte, der damals im Turm des Schwarzen Klosters in Wittenberg das Evangelium von der Gnade Gottes entdeckt hatte. Mich erwischte dieses Evangelium im Herbst 1975. Dieses Datum habe ich dick unterstrichen. Zu diesem Zeitpunkt war ich noch knapp vor meinem 22. Geburtstag und war im Kreiskrankenhaus Walsrode, Lüneburger Heide, mit einer Gelbsucht und wurde ohne Predigt direkt durch das Wirken des Heiligen Geistes überführt. Darüber, wie nötig ich ganz Elementares hatte, tiefgreifende Veränderungen habe. Gott hat mir an zwei Dingen, die ich dachte, die in meinem Kopf sich abspielten und so verkehrt waren, deutlich gemacht, dass ich tief in meinem Inneren, in meiner Persönlichkeit kaputt bin. Und gleichzeitig angeboten, das heil zu machen, was da kaputt ist. Mir neues Herz zu geben, das war damals so auch ein Gedanke, der ganz stark im Raum stand. Und ich muss sagen, ich habe das, was mir der Heilige Geist damals deutlich gezeigt hatte, über mich und über Gottes Möglichkeiten, über Jesus, über sein Befreien, Retten, Erlösen, habe ich heute ganz lebendig vor Augen. Ganz lebendig. Und wenn man sich das überlegt, und das muss man auch so sagen an dieser Stelle, diese Erfahrung ist die wirkungsvolle Grundlage dafür gewesen, dass ich für Menschen in bestimmten Problemen eine Hoffnung habe, eine Perspektive habe. Für Menschen mit dem Hintergrund Sucht zum Beispiel damals meine Geschichte und auch für Menschen, die das in sich feststellen, wie verkehrt sie schon sind durch ihren Lebensstil, wie zwingend das einen prägt und die versucht haben, vielleicht da rauszukommen, das hinter sich zu lassen, aber gemerkt haben, das ist stärker. Und wo soll ich drehen? Wie kann ich das anpacken? Und diese alte Erfahrung, 40 Jahre alte Erfahrung, ist eine ganz lebendige Quelle, weil das eine reale Wirklichkeit und Wirkung Gottes war, eine reale Quelle in der Konfrontation mit Menschen, die mir für diese Menschen Mut macht und Hoffnung gibt. Wenn Gott das bei mir gemacht hat, wenn Gott das bei mir konnte, beim anderen nicht, klar. An einem anderen, späteren Datum stehen sogar noch die Erkenntnisse in mehr als Stichworten aufgeführt, die mir Gott auch in einer ganz bestimmten Situation gab. Es ist noch gar nicht so lange her, dass ich mich gerade erlebt habe als ein Mensch, der von Gott angenommen wird, mit seiner Geschichte, der ganz massive, tiefgreifende Befreiung von Gott erlebt hat, auch was seine kaputte Persönlichkeit betraf, der Vergebung erlebt hat, der mit Gott versöhnt worden ist, der auch gerade wegen seiner Geschichte ganz intensiv begriffen hat, was das für eine Liebe ist, die Gott hat. Dass er so in mein Leben getreten ist, der war ein paar Monate später schon wieder in der Schieflage mit einer inneren Haltung. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wodurch die gewachsen ist, aber ich kann mich an das Ergebnis erinnern. Und zwar wurde das in einem Gottesdienst deutlich. Wir hatten einen Gottesdienst, da hat jemand gepredigt und das war Scheinwerfer an und im Licht Gottes. Die Haltung, die in mir gewachsen war und in einem Teil unserer Gemeinschaft damals. Das ging darum, was zu diesem Datum da steht, das Denkmal, das da aufgerichtet wurde, und das ist mir heute auch noch eine Hilfe, dass wir Christen nicht dazu da sind, unser Leben mit ständig kritischer Beurteilung anderer Christen zu verbringen. Wir müssen nicht immer nur auf die Fehler der anderen Geschwister schauen und immer ihre Sünden und Schwächen beklagen und anklagen. Das war so ein Gedanke. Und der hatte ja natürlich auch einen Sinn und einen Zweck. Erstmal passierte das gleichzeitig auch, dass er mich daran erinnert, was er in meinem Leben getan hat. Wieder erinnerte, Christus hat dich von aller deiner Schuld befreit. Er hat alle deine Schuld mir von den Schultern genommen, meine Schuld, damit ich ein Herz und Hirn bekomme für andere Menschen. Für die sind wir da. Aber nicht zur Abwertung und daraufhin Ausgrenzung von Geschwistern. Das hat mich damals getroffen wie ein Blitzschlag. Und es war Wahrheit. Denn diese fromme Untugend, die hat sich irgendwie eingestellt in unserer Gemeinschaft. Und wir waren der Überzeugung, nur unserer Gemeinschaft, nur wie wir unser Christsein lebten. Und das war schon radikal, das kann man schon sagen. Nur wie wir unser Christsein leben, ist richtig. Nur wir sind die echten Nachfolger Jesu. Und wir haben irgendwo in Veranstaltungen gesessen und auf die anderen runtergeguckt, die sich mit so Pillepalle von irgendwelchen Dingen beschäftigten und nicht so radikal waren. Wir haben gelästert, wenn wir in anderen Gemeinden waren. Wir haben sogar gelästert, wenn wir Gemeinschaft mit anderen Christen haben, irgendwie durch die Blume vielleicht, weiß ich nicht mehr so genau. Der Glaube war für uns vor allem zu etwas geworden, das, was wir alles leisten, was wir alles an Radikalität leben, das war auf einmal im Blick wir. Und was wir alles erlebt haben, das Erleben hat uns Gott gleichzeitig noch geschenkt. Trotz dieser Schieflage, die sich in unserer Haltung anderen Christen gegenüber entwickelt hat. Wir dachten, mit uns ist Gott zufrieden. Wir liefern das Richtige ab. Und merkt ihr, wie weit man dann schon vom Evangelium entfernt ist? Wie weit er sich schon das Wesentliche verloren hat? Und ich habe das jetzt bewusst auch erzählt, weil ich denke, nicht nur ich hatte damit Probleme mit solcher Entwicklung. Wie denke ich über den anderen? Das sagt ja gleichzeitig darüber etwas aus, wie ich mich selbst verorte, beurteile. Ja, und wir haben das verschärft und vertieft, diese Haltung, weil wir uns immer wieder unsere Heldentaten gegenseitig erzählt haben. Wir waren letztlich ständig mit uns selbst beschäftigt. Und dann kam plötzlich einer und sagte in seiner Predigt, jetzt mal zusammengefasst, Schluss damit. Das ist nicht die Wesensart Christi. Die hast du aber doch erlebt in deinen Anfangserfahrungen. Wie Gott ist. Christus ist gestorben, damit ihr euch nicht länger um euch selbst dreht und in den alten Denkweisen der Anklage, der Unversöhnlichkeit oder der Überheblichkeit bleibt. Ihr seid von Christus für eure Vergangenheit freigesprochen worden. Er macht euch frei. Das ist das Evangelium. Für euch, aber auch für die anderen. Jesus macht uns frei, damit wir Herz und Hirn frei bekommen für die anderen, damit wir für sie da sein können, damit wir uns um ihre Lasten kümmern und nicht als Ankläger, sondern als Priester. Es ist ein ungeheurer Unterschied. Wir sind nirgendwo hineingestellt in die Verantwortung, Ankläger zu sein, in die Aufgabe, Ankläger zu sein. Klar müssen wir uns manchmal ein Urteil bilden, wenn wir Menschen helfen wollen. Aber keine Verurteilung. Und wenn wir eine priesterliche Haltung haben, dann sehen wir, da sind wir bereit, stellvertretend für den anderen uns reinzuhängen. Da gehen wir mit Salböl um. Da stehen wir für den anderen vom Angesicht Gottes. Ganz andere Haltung. Und das ist auch nicht so leicht für Gott, solche Befreiung zu wirken von dieser Form von letztlich Egoismus. Aber Christus hat mich freigesprochen und auch die anderen. Und ich hatte das Evangelium wieder in einer bestimmten Nuance, in einer bestimmten wesentlichen Auswirkung begriffen. Und nicht nur für mich. Ja, solche Erfahrungen zum Beispiel sind ein Denkmal wert. Nicht nur unsere Heldentaten, sondern gerade die Dinge, wo wir Gott begegnet sind. Auch wenn es eine Situation war, wo er etwas ans Licht gebracht hat und die vielleicht schmerzlich waren. Solche Erfahrungen sind ein Denkmal wert und viele andere sind ein Denkmal wert. Denkmal. Wie viel Gebetserhörung? Denkmal. Wie viel getragen werden zu unserem Leben gehört. Oder denk mal, was das bedeutet in deinem Alltag. Ich bin in seiner Hand und er lässt mich nicht los. Auf den hinteren Seiten der Bibel oder in einem Tagebuch, schriftlich oder symbolisch, Ebenezer, bis hier hat der Herr geholfen, oder Jahwe Jire, er sieht mich auch jetzt und er wird helfen. Die christliche Sängerin Kay Gaunt, kennen wahrscheinlich manche, ich kann mich nicht erinnern, von ihr mal was gehört zu haben, aber gelesen. Ich bin nicht so der Mensch, der so CDs kauft und hört, jedenfalls bin da ganz wenige. Aber die hat einmal von ihrem persönlichen Ebenezer erzählt und sie nennt das den Ebenezer-Hügel, den sie im Garten angelegt hat. Immer wenn sie eine besondere Erfahrung mit Gott macht und da handelt sie ganz klar nach biblischem Vorbild im Alten Testament. Ich weiß nicht, deswegen haben Christen vielleicht viele Steingärten. So. Auf jeden Fall hat sie mit Stein einen Hügel in ihrem Garten. Also ich muss sagen, es begeistert mich immer noch der Gedanke, so einfach darf das sein. Das kann jeder. Wenn es so sein würde, dass Gott verlangt, dass wir ihm Kölner Dom bauen, weil er so herrlich und prächtig und machtvoll ist. Könnten wir nicht. Aber so haben Leute früher gedacht, wir müssen so ein Riesending da hinhauen, kunstvoll mit tausenden Sachen, die einfach beeindruckend sind. Es hatte sich vieles verselbstständigt. Mit den Kosten, mit dem Geld, das den Leuten aus der Tasche gezogen wurde. Irgendjemand musste das ja finanzieren, ne? So. Und das hat man für den Herrn, für den großen Gott dahin gebaut. Und da klingt, großer Gott, wir loben dich. Der Kölner Dom ist katholisch, weiß nicht, wie oft sie das gesungen haben da. Ich finde das so schön, dass wenn man die Stiftshütte sieht, man sieht, hat eher den Charakter von einer gut durchstrukturierten Campingausstattung. Der Tempel, toll, ja, Tempel in Jerusalem. Aber der war irgendwann kaputt und eingerissen. Und in der Offenbarung sagt Gott, sagt uns Gottes Wort, über die letzte Behausung Gottes oder die ewige Behausung Gottes, siehe die Hütte Gottes bei den Menschen. Also wenn ich jetzt ein Papierschnitzel nehme und an meinen Laptop klebe, wo drauf steht, danke Herr, dass du mir gestern einen Scheck von 300 Euro geschenkt hast. Dann sagt Gott nicht, ich will aber schöneres Papier, ich will aber, wenn das Ganze auch von irgendeinem, der fähig ist, wunderschön das zu malen und zu gestalten, sonst reicht das nicht. Steinhaufen, Hütte Gottes bei den Menschen. Und das ist auch wichtig. Es geht ja nicht darum, dass wir nachher darüber staunen, ne? über unser Denkmal, über unseren Altar, sondern dass es uns ein Anschluss ist zur Erinnerung an das, was Gott getan hat. Ja, und immer wenn die Kegaun in ihrem Garten geht, schaut sie auf diesen Hügel, auf diesen werdenden Berg, auch wenn sie gerade keine Erfahrung mit Gott macht, weiß sie, ich habe einen Gott, der hilft. Ich habe einen Gott, der lebt. Ich habe einen Gott, der wirkt. Das ist ganz real, ganz konkret, ganz plastisch. Steinhaufen, Tagebücher, Feiertage, Zettel am Laptop. Und die Denkmäler dürfen kreativ sein. Können auch Kurzzeitdenkmäler sein, wie so Notizzettel. Gar kein Thema. Und nebenbei schult eine solche Übung, dass wir etwas aufschreiben. Allein schon, weil wenn wir etwas visuell wahrnehmen, prägt sich das stärker in unserem Gedächtnis ein und schärft auch unsere Aufmerksamkeit. Denn manchmal sind wir nur deshalb undankbar und unzufrieden, weil wir schlicht übersehen, was uns Tag für Tag an Schönen und Guten begegnet ist, was dem Auge verborgen ist, aber nicht dem neugeborenen Geist. Noch eine praktische Geschichte zum Schluss. Eine Schwester war oft ein Augenöffner für mich. Und nicht nur für mich, für viele andere auch. Und die konnte jeden Tag davon erzählen, was sie Wunderbares entdeckt hat. In ihrer kleinen, durch ihre Krankheit sehr begrenzten Lebenswelt. Gut, hinterm Haus war ein schöner Park und. Dinge, die sie da erlebt hat, ganz viele Sachen. Oder die Hilfe, die sie von Menschen erlebt hat in ihrer Begrenztheit. Und wenn wir sie besuchten, strahlte sie oft gleich bei der Begrüßung uns entgegen und sagte, heute habe ich wieder so viel Schönes erlebt. Und sie konnte das sagen, Gott sagt ihr oft durch die Schöpfung, durch irgendwelche Dinge, ich hab dich lieb. Die Geschichte könnte ich ihr nicht absprechen. Warum kann ich ihr das nicht absprechen, dass das genau bei ihr so war? Weil das so echt war, ihr Strahlen. Weil das nicht sich selbstverständlich aus ihrer realen Lebenssituation ergeben konnte, das Strahlen. Schwester im Rollstuhl, total pflegebedürftig, da ging nichts mehr. Kein selbstständiges Essen, keine selbstständige Toilette in irgendeiner Weise, alles musste gemacht und organisiert und getan werden. Ich war vollkommen abhängig davon, dass Menschen das alles machen, die elementaren Dinge ihres Lebens und gleichzeitig so präsent in Jesus, so strahlend. Und dann sitzt sie mitten im Hauskreis, wir haben ein großes Haus oder im Lobpreisabend mittendrin und ist schon alleine, was sie darstellt, ein Denkmal für Gottes Wirken. Und manchmal habe ich mich ein bisschen geschämt, wenn ich ihre Geschichte angesehen habe und ihre Dankbarkeit und meine Geschichte und meine Dankbarkeit. Und ich habe das bewundert, was sie für Augen für viele Kleinigkeiten hat, wo ich feststellen muss, dass ich gar nicht so die Augen für die Kleinigkeiten habe. Petra hat uns letztens Zeugnis hier erzählt von der Parkplatzsuche. Gottes Wirken. Sollen wir das nicht sehen? Sollen wir das nicht durch ein Zeugnis, ein Denkmal aufrichten, mitten in seiner Gemeinde? Und wenn mir Gott Erdbeeren schenkt, also ich bete darum, dass wir Geld haben für den normalen Haushalt Jahre her und es nicht hatten, und da kommt jemand mit Erdbeeren und ich sage nicht vor Gott, danke für die Erdbeeren, sondern ich denke, was sollen wir mit den Erdbeeren? Nachher konnte ich anders denken, nach der Lektion Gottes. Kurz danach kam ganz viel, was uns möglich machte, ganz andere Haushaltsmöglichkeiten wieder zu beschreiten. Und auf einmal konnte ich begreifen, die Lektion war doch, wenn ich für die Erdbeeren sorge, ne, für den Nachtisch, wie viel mehr dann für den Rest? Aber mein erster Gedanke, so, deswegen habe ich immer wieder Grund, mich zu schämen. Vieles von dem, was ihr begegnet war, hatte ich aber auch erlebt und andere auch. Und hätte ich erleben können, wenn ich mit offenen Sinnen durch meinen Tag gegangen wäre. Und könnte ich erinnern, wenn ich das auch irgendwo gegen alle Vergesslichkeit zu einem Denkmal, zu einem Altar hätte werden lassen. Ich denke, wer nicht staunt, der kann nicht sehen und er kann auch den anderen nicht die Augen öffnen. Diese Schwester hatte Gott vor allem in den vielen dunklen Stunden ihres Lebens kennen und lieben gelernt. Immer hatte sie erfahren, ich bin nicht allein. Ich werde gehalten und getragen und geliebt. Und sie hatte versucht, nichts davon zu vergessen. Und sie war so ein dankbarer und zufriedener Mensch geworden. Frage, ob man nur dann über das Schöne staunen kann, wenn man das Schreckliche erlebt hat? Brauchen wir immer eine ganz dramatische Kulisse, vor der sich Gott dann offenbart? Manchmal haben wir eine dramatische Kulisse in unseren Lebensumständen, aber nicht immer. Und wird da nichts mehr sichtbar von Gott? Ob man nur dann für herrliche Bergpfade danken kann, wenn man sich durch die furchterregenden Schluchten des Lebens gekämpft hat? Schon David nannte das finstere Tal auch als ein Ort der Erfahrung mit Gott. Ob man nur dann Denkmäler der Dankbarkeit errichtet, wenn man Schmerz und Zweifel durchlitten hat? Kann man vielleicht nur persönlich beantworten. Denkmäler gegen die Unachtsamkeit und das Vergessen. Was sind meine Altäre? Was sind deine Altäre? Gegen das Vergessen. Wie sehen deine Denkmäler gegen das Vergessen aus? Eins habe ich, das ich ganz besonders liebe, ist, Jesus zu bezeugen, von ihm zu erzählen. Weil dann erinnere ich mich an die Erfahrung, die ich mit ihm gemacht habe. Das wird zur Botschaft für andere Menschen und es prägt sich gleich noch viel tiefer in mein Herz ein. Das ist zwar nicht der Sinn des Zeugnisgebens, sage ich mal, des Bezeugens von Christus, aber das hat diese Nebenwirkung. Es bleibt viel präsenter in unserem Leben, in unserem Herzen, in unseren Gedanken. Vergesslichkeit ist doch ein Problemthema bei uns. Und das als Gesundheitstipp, bitte Denkmäler gegen die Vergesslichkeit aufrichten. Amen.